Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin Redakteur des Mountainbike-Magazins und heute sprechen wir über das Thema, welches Werkzeug brauche ich wirklich? Wir machen einen kleinen Werkstatt-Talk. Wir sind jetzt zwar nicht in einer Werkstatt selbst, aber werden uns jetzt damit beschäftigen, was denn man wirklich für Werkzeug braucht. Dazu habe ich den Lukas Hoffmann eingeladen, der mit einem wunderschönen selbstgebauten Koffer in einem Video und auch im Heft demnächst auftreten und den vorzeigen wird und präsentieren wird. Hallo Lukas.
Moin moin zusammen, hi.
Und wir fangen einfach mal ganz basal an. Was braucht man auf jeden Fall, wenn man Mountainbike fährt? Also eigentlich braucht man gar nichts. Man kann ja eigentlich immer sagen, man kann immer zum Fahrradhändler in der Ecke gehen und sagen, jupp, schraub mein Fahrrad
fertig. Mach mal wieder heile.
Irgendwas stimmt da nicht. Also eigentlich braucht man gar nichts. Aber wenn man jetzt nicht für jedes kleine Fitzelchen und jedes kleine Problemchen zum Schrauber an der Ecke rennen will, der ja jetzt im Moment auch sehr gut ausgelastet ist und lieber verkauft als repariert. Genau. In Corona-Zeiten müssen sich die Fahrradhändler ja nicht gerade über zu wenig Andrang beschweren. Was braucht man denn auf jeden Fall?
Ja, fangen wir da vielleicht nochmal vorher an. Ich finde, es macht auch extrem Spaß, selber am Fahrrad zu schrauben. Es
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall eine Facette des Sports. Also mir macht Fahren natürlich viel mehr Spaß als Schrauben, aber ich finde, wenn man am eigenen Bike, am Schätzchen irgendwie rumdoktern kann, dann ist das, finde ich, auch ein total toller Ausgleich. Also ich liebe das irgendwie bei mir im Wohnzimmer tatsächlich auch mein Rad aufzubauen und da zu schrauben bei einem Feierabendbier. Das ist für mich das höchste der Gefühle. Wenn da noch meine Kumpels dabei sind, dann ist das schon fast so ein Ritual, sich da mit guter Mucke hinzusetzen und ein bisschen zu fachsimpeln und das Rad von meinen Jungs wieder fit zu machen. Das nochmal vorweggeschickt, dass das ja auch Spaß machen kann. Klar braucht man ein bisschen Übung, aber oder muss reinkommen, aber klar.
Sind wir beide natürlich auch nicht ganz unbewandert. Du fährst ja viele Rennen und wirst deshalb auch so ein bisschen dein eigener Mechaniker sein.
Ja, das stimmt, aber tatsächlich bin ich eher aus einem Haushalt. Mein Dad hatte teils zwei linke Hände, viele Grüße an dieser Stelle. Und ich habe mir das tatsächlich auch alles ein bisschen selber beigebracht und habe auch viele Fehler gemacht, viel Lehrgeld bezahlt. Aber ja, es macht trotzdem total viel Spaß, sich auch Sachen selber beizubringen und einfach mal selber den Schraubenschlüssel in der Hand zu nehmen.
Selber beibringen ist auch bei mir das Stichwort. Ich habe, bevor ich dann als Student 8 Jahre in der Fahrradwerkstatt und im Verkauf gearbeitet habe, habe ich mir auch das meiste selbst beigebracht. Wir berichteten jüngst auch in dem Podcast die größten Anfängerfehler darüber, wie man dann morgens um 4 Uhr feststellt, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, eine gewisse Form von Bremsklotz selbst ausrichten zu wollen, weil es einfach nicht funktionieren wird. Punkt.
Genau, solche Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht. Aber genau. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt da schon drüber sprechen, kann man sich ja auch so ein bisschen zurückerinnern, was so das erste Werkzeug war. Kannst du dich daran erinnern?
Knochen.
Ein Knochen. Damit geht alles. Ne?
Knochen am Klapprad, genau. Gut, das ist ja sicherlich nicht das, was wir eigentlich, also das sind ja letztlich dann Maulschlüssel in Form von Ringschlüsseln,
genau.
Die also die Schraube umgreifen an 6-Kant und das kommt ja an einem, sag ich mal, einigermaßen hochwertigen Mountainbike, so wie wir es auch in unseren Heften diskutieren, eigentlich gar nicht mehr vor. Also es gibt vereinzelt Stellen, zum Beispiel Gabelkrone, wenn man die Gabel aufmachen will, dann sind das so Zündkerzenschlüssel, ich glaube,
oder der Nabel
17er oder sowas.
Noch mal so.
Da kann es auch nochmal vorkommen. Und unten an der Variostütze auch, aber da geht man besser nicht dran, weil wenn man da was löst, dann fliegt einem auch gerne mal irgendwas um die Ohren.
Das schief gehen, ja. Aber das ist ja auch gerade der Punkt. Ich glaube, so zu 85% kann man gefühlt am Rad alles mit Inbus oder 6-Kant-Schlüssel erledigen. Und deswegen, da würde ich auch sagen, das ist das Essential, was jeder meiner Meinung nach haben sollte, ein vernünftiges Inbus-Set, was vor allen Dingen auch wertig ist, wo die Passungen in Ordnung sind. Und ich glaube, das wäre auch schon so mein erster Tipp. Das muss auf jeden Fall passen. Das muss ein gutes Set sein. Vielleicht nicht irgendwie so ein 699 Inbus-Set vom Discounter, die teilweise sehr, sehr weiche Qualität haben, sondern ein ordentliches.
Da muss man richtig eigentlich, also wenn man beim Inbus spart, das ist komplett am falschen Ende gespart. Weil du permanent an deinem Mountainbike Inbus Schlüssel, Imbusschrauben festziehen und lösen musst und du mit einem schlechten oder einem billigen Werkzeug da so viel mehr Geldaufwand erzeugen kannst, einfach durch kaputte Schrauben.
Genau, oder ja, vor allen Dingen auch Stresslevel, wenn du die Schraube rund gedreht hast, dann ist halt Feierabend.
Genau, da musst du die ausbohren oder irgendwie raus absägen lassen oder irgendwie was. Also da kann man vorausschauen mit einer Investition in was sehr Hochwertiges, andersrum viel Geld sparen. So.
Ja, aber was heißt hochwertig? Also klar, ich glaube, da gibt es ja vernünftige Sets für 30 Euro. Klar, das ist jetzt 30 Euro sind 30 Euro, aber das bringt einen ja, finde ich, jetzt nicht um. Und wir sprechen ja bei einem Mountainbike von einer Investition von, ich sag mal, tausenden Euro, da sollte es jetzt meiner Meinung nach auch nicht an einem 30-Euro-Invoice-Set
sein. Aber es gibt halt auch welche für 5 Euro. Und das ist ja genau das, was wir dann jetzt letztlich transportieren wollen, dass man sagt, so beim Imbus kann man eigentlich nicht hochwertig genug kaufen. Selbst das Hochwertigste ist nicht unfassbar teuer. Genau. Ich habe bei mir so, ich habe irgendwie eine komplette Range von, ich glaube, 1,5 Millimetern hoch. Nee, ich habe sogar 0,7, aber das ist für Gitarre, das ist ein anderes Thema.
Ich würde gerade sagen, das würde mich wundern, wenn du das da machen möchtest.
Hoch bis 10.
Genau, und da ist ja eigentlich die wichtigste Range.
Und ich habe zwischendurch 4 und 5 und 3 noch als T.
Genau.
Als T-Schlüssel, weil ich finde persönlich, dass der T-Schlüssel...
Der liegt besser in der Hand.
Der liegt besser in der Hand und man überdreht nicht so schnell.
Ja, das auch.
Weil du den Hebelarm nicht hast. Ja, ja. Du hast eher so dieses, an manche Stellen kommt man auch nicht dran mit so einem L oder abgewinkelten Imbusschlüssel. Der hat da oft, also was da ja auch immer sinnvoll ist, am Ende einen Kugelkopf zu haben, dass man auch so winkelig rankommt. Ne?
Genau, dass man da, wenn man irgendwie mal um die Ecke oder so schrauben muss, das finde ich auch wichtig.
Genau.
Aber ja, ich glaube, es gibt natürlich auch ein paar, also das ist jetzt ein Werkzeug, das kann man ja, sage ich mal, auch im Alltag benutzen. Da kannst du gefühlt auch einen Ikea-Schrank mit zusammenbauen.
Ja.
Aber es gibt natürlich sehr viele Werkzeuge, die sehr radspezifisch sind, ne? Die, wo du jetzt nicht so viel andere Dinge mit anfangen kannst. Also zum Beispiel, was für mich auch total wichtig ist, ist eine gut funktionierende Dämpferpumpe, die exakt anzeigt. Also klar, ich bin auch Radtester, ich muss ganz genau den PSI-Wert wissen. Deswegen habe ich zum Beispiel eine elektronische Pumpe oder beziehungsweise mit einem elektronischen Manometer, was dann halt nochmal kleinere Schritte genauer anzeigt als jetzt eine analoge. Also das ist mir zum Beispiel auch extrem wichtig.
Aber das ist ja jetzt, glaube ich, erstmal nichts, wo man sagen würde, das braucht man auf jeden Fall.
Nee, das brauchst du nicht auf jeden Fall.
Aber reicht, du brauchst eine analoge, auf jeden Fall
eine Dämpferpumpe.
Genau, eine Dämpferpumpe brauchst du. Ich brauche keine, weil ich fahre Stahlfeder.
Ja, genau, gut, okay. Aber ich sag mal, die meisten Mountainbiker da draußen werden ja höchstwahrscheinlich ihre Fahrwerk abstimmen müssen und dann geht's ja schon mal los, dass du eine gescheite Dämpferpumpe brauchst.
Genau. Was man, glaube ich, auch auf jeden Fall, also ich meine, mit einem Imbusschlüssel kannst du ja eigentlich schon extrem viel machen. Ne? Du kannst die gesamten Komponenten am Cockpit lösen, festziehen, du kannst irgendwie deinen Steuersatz einstellen. Du kannst bei der XT-Gruppe hast du, glaube ich, einen 2 mm Imbus hinten am Schaltwerk für die Anschläge. Das war früher Kreuzschlitz, das braucht man auch nicht. Kreuz- und Schlitzschraubenzieher braucht man auch.
Aber ich glaube, die sollte man doch auch in einem normalen Haushalt oder so haben.
Ja,
aber
wir müssen ja jetzt schon alles durchgehen.
Ja,
also
klar,
wir gehen ja schon, es geht ja darum, wie stelle ich meinen Koffer zusammen. Und wenn ich
oder
jetzt
was brauche ich in der Werkstatt? Ja, genau, absolut, klar.
Da brauche ich auf jeden Fall ein Kreuz- und Schlitzschraubenzieher.
Da bin ich voll bei dir,
Du hast jetzt hier zum Beispiel in deinem Koffer, hast du auch eine Reihe von Ringschlüsseln beziehungsweise Maulschlüsseln. Ist die da nur drin, weil du die hattest? Oder?
Auch, ja. Aber ich habe die hauptsächlich auch dabei, weil man die hinten für die ganzen Narbengeschichten, für die Ausfallenden teilweise braucht, um die zu öffnen. Weil bisher, und vor allen Dingen, ich schraube auch extrem gerne an alten Rädern. Mhm. Ich habe auch noch so ein älteres Oldtimer-Bike, wie ich immer sage. Das ist tatsächlich fast mein Baujahr, also 96er Baujahr. Ich bin 95er Baujahr. Und da braucht man vereinzelt auch für Cantilever-Bremsen und so. Mhm. Alte Standards, da braucht man halt irgendwie auch mal Maul. Das finde ich nicht verkehrt, auch das dabei zu haben. Aber um kurz nochmal auf meine Toolbox zu kommen, ich hoffe, liebe Zuhörer, dass ihr mal ins Heft schaut oder bei uns auf der Internetseite vorbeischaut. Das ist mountainbikemagazin.de/DIY-Toolbox. Da zeige ich meine Box nochmal im Detail, auch im Video. Und ja, da ist es bei mir ein bisschen eskaliert. Das war so ein kleines, ich sag mal, Corona-Projekt. Ich habe eine total coole Instagram-Page gefunden, die Toolbox Wars heißt, wo World Cup-Mechaniker, aber auch andere Werkzeugverrückte so ihre persönliche Toolbox bauen. Und da habe ich mich ein bisschen von inspirieren lassen und gesagt, sowas willst du auch unbedingt bauen. habe dann bei uns im Mountainbike-Keller einen alten, ja, sieht fast aus wie so ein Waffenkoffer, wie so ein Sniper-Rifle-Case gefunden und gesagt, oh geil, das ist ja der perfekte, ja, die perfekte Ausgangsbasis, und habe dann in der Corona-Zeit während des Lockdowns angefangen, mir eine Toolbox zu bauen, und ich bin total happy mit diesem Ergebnis, weil da ist quasi jedes Werkzeug drin, was ich so persönlich für meinen Mountainbike ja, Bedarf brauche. Und da schauen wir gerade hier auf die Bilder parallel und gehen mal so ein bisschen durch, was hier alles drin ist. Und genau, unter anderem sind da auch Mauschüsse drin. Aber das ist wirklich so die absolute Freakshow, wo alles drin ist irgendwie. Und deswegen wiegt das Ding am Ende auch 22 Kilo. Und das ist halt auch so ein Tipp von mir. Überlegt euch, wenn ihr euch gerade ja eine mobile Werkstatt zusammenbauen wollt, also einen Koffer, was muss da alles drin sein? Also das ist jetzt wirklich alles Erdenkliche, aber das Ding hebe ich nicht mal eben von A nach B. Ich habe noch eine kleine Toolbox, wo zum Testen oder wenn ich unterwegs bin, so die wichtigsten Sachen wie ein Inbus-Set, wie eine vernünftige Dämpferpumpe dabei ist. Aber das ist wirklich hauptsächlich für den Heimgebrauch. Wenn, wie gesagt, meine Jungs vorbeikommen und wir deren Rad wieder auf Vordermann bringen, dann geht's an meine Toolbox.
Zusammengerechneter Preis, Schätzung?
Oh, das kann ich hier eigentlich gar nicht sagen, aber ich hab halt auch echt eine Macke, sag ich mal. Ich habe viele Tools, da brauchte ich ganz spezielle, nur das Hochwertigste, ganz viel Freak-Sachen. Zum Beispiel, ich habe hier den Kettennieter, den habe ich extra aus den USA importiert, weil da kannst du alle Ketten mitnieten, die es irgendwie gibt. Heißt die K-Tool von Abbey Bike Tools.
Wie heißt allein
die K-Tool? Heißt, weil deine komplette Dekade halten soll, weil das so extra gehärteter Stahl ist in dem Pin. Da kostet allein der Kettennieter 220 Euro. Also total bescheuert. Da können wahrscheinlich meine Enkelkinder, wenn sie Mountainbike fahren, noch mitnieten. Aber
früher gab es ja den Roloff Kaliber. Das war der Kettennieter, genau, von Roloff. Ich weiß nicht, der lag, glaube ich, auch so in dem Bereich. Ich glaube, der hat sogar 400 gekostet. Und das waren dann nämlich tatsächlich Nieter.
Ja.
Weil die meisten Kettennieter sind Kettenpindrücker.
Ja, genau.
Und nicht welche, mit denen man jetzt auch eine Kette vernieten kann, dass man also einen Stern hat, mit dem man die Kette auf der anderen Seite auch aufspreizen kann. Die meisten Systeme, ich weiß gar nicht, wie es bei SRAM ist, ich bin Shimano-Fahrer eher.
Hauptsächlich nimmst du heutzutage fast Kettenschloss-mäßig.
Das Kettenschloss, genau, stimmt. Shimano ist jetzt mit 12-fach auch auf Kettenschloss.
Ja.
11-fach war noch ein Kettenpin.
Aber wie gesagt, um darauf zurückzukommen, dass in vielen Sachen ist da komplett die Vernunft, hat da ausgesetzt. Es war ein Projekt, wo ich extrem viel Bock drauf hatte. Und ja, wenn du alles zusammenzählst, landest du wahrscheinlich so bei um die 2000 Euro. Weil allein diese riesige Box würde wahrscheinlich so um 800 Euro kosten. Das sind halt so Outdoor-Koffer. Pelicases heißen die kosten schon mal extrem viel Asche. Aber klar, für mich, wie gesagt, ich bin 25 Jahre alt, das war für mich auch so ein bisschen der Invest für die Zukunft. Also ich kann da hoffentlich noch mich lange dran erfreuen und lange mit meinem Bike dran schrauben, und dann habe ich auch gesagt, komm, was soll's.
Dann werden wir mal ein bisschen massentauglicher. Also es gibt, wenn man eine komplette Ausrüstung haben möchte, kann man auch Serienprodukte kaufen, zum Beispiel die Prep Station von Topi.
Genau, das war lustigerweise sogar meine Einstiegsdroge. Das war so mein erster oder mein erster vernünftiger Werkzeugkoffer. Davor hatte ich total line-mäßig auch in Ordnung von Rose, von Extreme, von der Eigenmarke von Rose. Den Werkzeugkoffer, der ist auch gut, klar, kein Thema. Aber sobald man, sage ich mal, ein bisschen ambitionierter Hobbyschrauber wird, das ist halt nicht so hochqualitatives Werkzeug. Also das ist, ich glaube, der kostet 60 oder 70 Euro. Das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn man ab und zu mal ein paar Eigensachen machen will. Aber soweit man irgendwann auf dem Level aufsteigt, sage ich mal vorsichtig, und öfter am Rad schraubt und das mehr Spaß machen soll, dann wäre so eine Prep Station, glaube ich, das Richtige. Ich glaube, die liegt bei so 400, 500 Euro mit Tools.
Genau.
Also aber immer die noch ist viel halt Geld, schon, die, aber die ist gescheit.
Die ist halt schon so. Auch, da ist auch wirklich alles drin, was man eigentlich so braucht. Der Vorteil ist bei der, die hat so eine Art Trolley-Konstruktion.
Genau.
Und die kann man so hinter sich herziehen. Und toll ist auch, die hat so schwenkbare Böden, dass man die also so hochziehen kann. Der rutscht immer ein bisschen runter, das finde ich ein bisschen schwierig.
Genau.
Aber dann kann man so rausschwingen und hat dann eine Lage mit den ganzen Imbusschlüsseln,
eine andere
mit
Zangen und so weiter. Sicher.
Genau, die
und was extrem toll ist, das habe ich jetzt auch in meinem Koffer so gelöst, das ist letztendlich wie so Schaumstoff-Inlays, wo dann wirklich jedes Werkzeug so eingebettet ist, dass es da verrutschfest drin liegt und du siehst halt sofort, wenn irgendwas fehlt. Also wenn ich was hasse, dann ist es, wenn meine Toolbox irgendein Tool dann nicht an seinem Platz liegt, und das ist in der Prepstation, finde ich, auch extrem super. Da siehst du, ob das alles drin ist, du hast deine Ordnung, du weißt genau, mit einem Griff ist jetzt der Inbus liegt da oder keine Ahnung, der Kettennieter ist in der und der Tray. Und deswegen die Prep Station ist schon sehr empfehlenswert.
So, zurück zum Thema.
Ja,
was brauchen wir wirklich?
Was brauchen wir wirklich?
Ich sag jetzt mal Zangen.
Ja.
Was braucht man an Zangen wirklich? Werden Leute ihre Züge selbst wechseln? Ja.
Ja, da gehe ich von aus. Also genau. Ich finde, das ist ja auch eine Sache, die man öfter mal machen sollte. Das ist einfach ein viel knackigeres Schaltungsverhalten und so weiter und so fort ist. Also ich glaube, so einen gescheiten Seitenschneider beziehungsweise für Zugkürzer.
Bordenzugzange, ne?
Genau, ja, das gehört für mich dazu. Oder wenn wir gerade von Zangen sprechen, so eine coole oder eine extrem gute Maulzange, ich sage jetzt mal die typische Knipex-Zange, die gehört
für mich. Also so eine Kombizange.
Genau, hier. So eine Kombizange, ja. Die gehört für mich auch dazu, weil da kannst du auch irgendwie alles mitmachen. Das ist so ein multifunktionales Tool. Da kannst du gefühlt eine Bremse mit gerade biegen, da kannst du eine Bremsscheibe mit gerade biegen, da kannst du auch irgendwie andere Sachen ausrichten mit Kraft. Also da kann man extrem viel mitmachen mit einem
Kettenpins abbrechen, wenn man sie durchgeschoben hat.
Ja.
Eine Flachzange ist sicherlich auch nicht verkehrt.
Für so Sicherungssplints, also an Bremsbelägen oder so benutze ich die unheimlich gerne.
Weil ich die auch immer mit dem Finger einfach rausziehe.
Ja, ich habe ja so Wurstfinger. Das kriege ich nicht hin.
Auch.
Ja, aber das ist halt angenehm.
Ich nehme dann einen Schraubenzieher und schiebe das irgendwie so raus. Aber
ich finde noch, das ist natürlich jetzt ein bisschen teurer Invest, ist jetzt tatsächlich auch in unserem nächsten Magazin als Vergleichstest, wie viel Geld man da ausgeben muss. Aber auch so ein Drehmomentschlüssel finde ich wichtig. Also es kommen ja immer mehr Carbonteile ans Rad. Muss nicht extra ein Carbonrad sein, sondern generell Bauteile müssen halt mit einer gewissen Kraft angezogen werden, mit einer Newtonmeteranzahl vom Hersteller. Und ich finde, wir fahren solche High-End-Räder.
Ja, dass du, das schon aber vielleicht ist. Der 0815 Mountainbike-Fahrer vielleicht nicht.
Ja, das mag sein, aber der überzieht es vielleicht. Und dann kann auch mal irgendwie ein Alurahmen oder so brechen.
Genau, also, das wäre jetzt die Frage. Ist ein Drehmomentschlüssel Basisausstattung oder ist das Esoterik?
Also absolut Basis für mich nicht, aber sobald man, wie gesagt, in so einen ambitionierten Bereich kommt, vielleicht ein Carbonlenker fährt, also Sachen, da ist es für mich überhaupt nicht diskussionswürdig, da muss das da sein. Weil wenn du das Geld hast für einen Carbonlenker oder für andere Carbonteile, dann bin ich auch der Meinung, dass das Drehmoment dann hundertprozentig passen muss, weil Carbon nun einfach ein Werkstoff ist, der ja einfach Drehmomente, wenn man die überzieht, das nicht so gut wegsteckt.
Ich würde ja fast noch sagen, dass es echt auch absolute Basisausrüstung ist. Weil woher weiß ich denn, nur weil ich einen Imbusschlüssel in der Hand halten kann, weiß ich ja noch lange nicht, was 5 Newtonmeter sind.
Nee, klar, da bin ich total
und bei dir. Und ich habe jetzt ja, selbst bei einem Alu-Cockpit habe ich irgendwie einen Vorbau, da steht von mir aus drauf, maximales Anzugsmoment 5 Newtonmeter. Mhm. So.
Ja.
Und was ist, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem abgewinkelten Imbusschlüssel auf 7 komme? Und dann ist das wahrscheinlich noch in der Toleranz drin
und die
Hersteller schreibt drauf 5 Newtonmeter und geht vielleicht auch bis 8. Aber wenn du dann bei 10 bist, dann wird es vielleicht schon kritisch und du drehst die Schraube ab oder das Gewinde innen reißt raus aus deinem Alu und schon hast du den Salat und kannst dir irgendwie einen neuen Vorbau kaufen.
Wobei ich da wieder wäre, klar, wenn wir jetzt vom Versender sprechen, also du das Rad im Internet kaufst, nicht beim Händler, dann kriegst du ja meistens so ein Ding mitgeliefert. Bei Canyon ist das zum Beispiel Lieferungsumfang, aber wenn du dann beim Händler was kaufst, dann finde ich, gehört es zum Service, wenn du sagst, ich habe bis jetzt irgendwie nach 2x fahren, ist das alles so eingestellt, wie ich will. Hier, ich fahre nochmal vorbei, kannst du da bitte einmal mit dem Drehmoment alles vernünftig anziehen? Weil, wie gesagt, ein Drehmoment, ein guter, gehen wir mal von 100 Euro aus.
Und dann fährst du einmal in Urlaub, drehst den Lenker nach links, schiebst die zwei Räder schön rein. Also ich würde fast so weit gehen zu sagen, ich brauche ein paar Zangen. Also Baudenzugzange, einen Seitenschneider, wobei mit einem Seitenschneider kriegst du eigentlich Kabelzüge auch nicht sauber durchgeschnitten.
Ja.
Musst da eigentlich immer diese schnabelartige Baudenzugzange haben, weil sonst kaust du darauf rum und das franzt letztlich aus. Also eine Kombizange, eine Baudenzugzange, ein Imbusschlüsselset, ein Drehmomentschlüssel.
Reifenheber.
Ja.
Finde ich sinnvoll.
Nächster Punkt, Reifenheber. Kettennietdrücker, definitiv.
Ja,
auf jeden Fall. Total wichtig, auch wenn man nie Stress damit hat und sagt, ich lasse das von meinem Händler drauf machen. Man kann immer mal irgendwie einen Kettenklemmer haben.
Allein wenn die Kette gerissen ist, da geht's ja schon los.
Aber wie oft reißt die Kette? Also reißt ja auch nicht oft bei Leuten.
Nee, aber passiert, ne?
Aber man sollte sie ja auch selbst mal hin und wieder mal tauschen.
Eben, und dafür brauchst du eine Kettenlehre.
Dafür brauchst du einen Kettennieter, genau, eine Kettenlehre.
Erstmal zu wissen, wann ist die Kette überhaupt runter und wann nicht.
Das ist jetzt hier nicht so drauf. Du hast das hier in sehr schön als Fettpresse. Ich würde auch immer sagen, irgendwie Schmierstoffe, klar.
Genau, vernünftiges Öl.
Öl, Fett, ein Lagerfett muss auch nicht unbedingt sein, wenn man jetzt selber Lager einstellt und schmiert und so. Ja, aber also ein Fett und ein Öl, sagen wir mal so.
Genau.
Torx
haben wir noch gar nicht
besprochen. Genau, Torx haben wir noch gesagt. Gar nicht besprochen.
Da ist der T25, also Torx 25er Schlüssel, quasi so Gang und Gäbe
am Rad. Das ist der Vierer bei den Innenbussen,
genau,
quasi.
So. Genau, so ein also bisschen. Da ist, ja, sind oft Bremsscheiben mit befestigt, ja, oder irgendwelche anderen Bauteile. Also da kommt man meiner Meinung nach auch nicht.
Der ist immer weg, deshalb auch. Wie mit dem Vierer- und Fünfer-Imbus, den sollte man sich am besten irgendwie in ein Loch reinmachen und an die Wand ketten.
Ja, ganz genau.
Weil der ist sonst irgendwie,
sonst
wenn
ist
Kollegen auch mal da sind, weil er ist sonst immer auf Reisen.
Ja.
Genau, Torx-Set. Ja, was, also T25 ist völlig klar.
Kettenpeitsche finde ich noch.
Aber braucht man noch eine andere?
Wichtig.
Achso, das ist dann schon wieder fast T20, spezial
T20 Zeug, brauchst du auch öfter mal. Aber ich sag mal so, dann gibt es so ganz Teile, die brauchst du gefühlt einmal im Jahr. Also ein T9, T9-Schlüssel braucht man zum Beispiel vorne, wenn man wo der Bremszug vorne verläuft oder die Bremsleitung verläuft. Bei ganz vielen Gabeln wird diese kleine Sicherungsding, das wird oft mit T9 zugemacht. Wenn du den dann nicht zur Hand hast, denkst du ja toll.
Ja.
Aber das sind so Bauteile.
Bei meinem Hinterbau werden, da sind T40-Muttern, die Hinterbaulager da, die Abdeckung zu machen. Das ist alles
Spezialmaterial. Um das abzurunden, ich glaube, da hat jeder dann sein persönliches Bike und wenn er dann anfängt zu schrauben, wird er auch merken, oh, ich brauche jetzt irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ein T40 an meinem Hinterbau, dann muss ich mir halt ein T40 zulegen.
Und ganz wichtig, kurzer Praxistipp in der Mitte, wenn ihr bei euch bei einer Schraube nicht sicher seid, ne, nicht einfach mal mit einem anderen versuchen, wenn da irgendwas wackelt oder nicht wirklich passt.
Und es nicht
oder
greift.
Ihr euch, manche Schraubenköpfe ist auch so, da gucke ich dann auch manchmal rein und muss irgendwie die Taschenlampe nehmen, um zu gucken, ist das jetzt Torx oder Imbus, weil die zum Teil so seltsam
vor allen Dingen passen die auch.
Sind.
Also ich glaube,
manchmal passt das eben
Torx
auch.
Torx 25 passt in einen Fünfer oder in Vierer, ich weiß es gar nicht. In Vierer, ja.
Sprich, Torx ist ja auch meistens so ein bisschen komisch, das heißt, es passt manchmal hier und manchmal da.
Und dann, wenn du es abziehen willst, merkst du, ja, das ist wohl doch kein Torx.
Besser nicht, auch wenn man das theoretisch machen kann,
Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, was ich noch wichtig finde, ist halt eine Kettenpeitsche und ein Kassettentool, dass man die Kassette theoretisch abbauen kann.
Mhm.
Das gehört, finde ich, für mich auch zu den Essentials.
Absolut, auch wenn die mal einfach ein bisschen lose ist. Zum Beispiel, ich muss jetzt meine, ich habe irgendwie die aktuelle Shimano XT12-Fach, da ist die Kette irgendwie lose, die muss ich jetzt festziehen.
Die Kassette,
Entschuldigung.
Zu viel Kraft. Ja. 8000 Watt.
genau. Kettentool braucht man auf jeden Fall. Kassettentool braucht man auf jeden Fall. Also Kettenpeitsche. Ne? Mhm. Gibt es ja auch lustige Selbstbauten. Ist ja letztlich ein Stück Kette.
Genau.
Kann man aus Holz oder Metall auch selber machen. Kostet aber auch nicht die Welt, wenn man es kauft. Es gibt aber natürlich Leute, die gerne, du hast vorhin den schönen Anglizismus DIY, Do It Yourself, für alle, die es noch nicht gehört haben, benutzt. Kann man auch selbst bauen, wenn man das möchte. Und dann eben den entsprechenden Abzieher. Das ist entweder HG-Standard oder jetzt bei 12-fach ist es.
Ist es auch noch HG.
Ist auch noch HG.
Genau,
es kommt halt immer ein anderer, ne? Das ist
kommt X. immer drauf an, ob da so ein Pin drauf ist, den du halt brauchst. Oder den Pin brauchst du nicht unbedingt. Der würde dann bei 9 mm normalen Schnellspannerachsen.
Vollmantelgeschoss.
Stützt er sich ab und bei Steckachsen brauchst du halt nicht so einen Pin. Aber eigentlich funktioniert das irgendwie immer.
Was ist bei SRAM?
Haben die ist genau das Gleiche.
Genau,
das auch Gleiche. HG.
Auch HG,
genau.
Okay.
Ja, genau. Also da kommst du dann sehr weit mit. Wenn man dann mag, und ich finde für uns Mountainbiker ist es auch immer so ein Punkt, Reifendruck zu kontrollieren. Wenn man ein gutes Manometer an der Pumpe hat, dann ist es, finde ich, nicht unbedingt.
Aber welche so Pumpe hat schon ein gutes Manometer?
Eben, da sind wir halt bei dem Punkt. Deswegen so ein Luftdruckprüfer kostet 10 Euro, finde ich auch nicht verkehrt.
Wobei ich da immer so ein bisschen das Problem habe, je nachdem, wie tief ich den drauf, also ich stecke den immer dreimal drauf, weil der zeigt mir irgendwie immer zweimal was anderes
an. Ja, da muss man schon so ein bisschen Feinmotorik walken lassen, dass er nicht gegenkommt.
Ja, beziehungsweise, dass, wenn man französisches Ventil hat, wie weit man sozusagen den Sicherungsring rausdreht.
Mhm.
Aber sehr das ist schönes Tool sehe ich jetzt hier bei dir. Ausfallenden-Richtwerkzeug.
Hinten für Schaltauge, ja genau.
Ein schönes Wort.
Das ist auch ein Tool, wo man erstmal denkt, das braucht man gar nicht so oft.
Ja.
Aber gerade bei aktuellen 12-Fach-Schaltungen, also wir sehen ja, bei den Schaltungen werden ja quasi die Käfige immer länger.
Wir müssen ganz kurz erklären, worum geht's überhaupt.
Genau.
Also, das Schaltwerk wird ja ans Schaltauge geschraubt, das ist hinten am Rad.
Rahmen.
Der hintere Umwerfer wird ja auch manchmal fälschlicherweise
genannt. Genau.
Sei es drum, auf jeden Fall, dieses Ding kann sich bei einem kleinen Sturz, da muss das Rad auch vielleicht nur mal umfallen.
Oder wenn gar man nichts Schlimmes passiert, irgendwo gegenfährt.
Oder irgendwo gegenfährt, hängen bleibt, was auch immer, kann sich dieses Schaltauge verbiegen. Das ist auch so gemacht, dass es sich verbiegen kann.
Dass sich verbiegt und nicht der Rahmen.
Damit der Rahmen nicht genau kaputt geht oder es gar abreißt. Bei Stahlrahmen, früher war das Ding noch irgendwie Bestandteil des Rahmens, weil das weder abgerissen ist, sondern sich ein bisschen verbogen hat, man es wieder zurückgebogen. Aber dieses Ding ist gerade, wie du schon sagst, auch bei 12 oder auch schon bei 11-fach Schaltungen, wenn da schon ein kleiner Twist, eine kleine Drehung oder Verbiegung in irgendeine Richtung ist, hat man schon das Problem, dass die Kette A nicht mehr sauber läuft und B auch nicht mehr sauber schaltet.
Genau, und da, die Dinger sind halt irgendwie immer leicht verbogen. Also das Witzige ist sogar, ich habe da mit dem Mechaniker von Nino Schurter, mit Yannick Giga drüber gesprochen und ich meine, der kann wirklich schrauben. Der ist der Schrauber für den besten Mountainbiker dieser Erde. Der sagt tatsächlich, dass es sogar sein kann, dass er es oft feststellt, dass die Schaltaugen ab Werk schon leicht einen weg haben teilweise. Mhm. Also der richtet jedes Mal nach. Gut, ein Herr Nino Schurter muss natürlich eine Schaltung komplett exakt fahren. Mhm. Vielleicht merken wir das gar nicht. Aber der sagt deswegen auch, das ist für ihn eins der wichtigsten Tools, weil er jedes Schaltauge damit schon mal, egal ob es ab Werk kommt oder schon mal gefahren ist, das immer richtet, weil er sagt, da ist immer leicht eine Nuance, die nicht passt. Mhm. Deswegen ist so ein Ausfallen-Richtwerkzeug auch, finde ich, extrem wichtig, gerade wenn man, wie gesagt, auf einmal 12 Schaltungen unterwegs ist und eine gute, knackige Schaltperformance haben will.
Es ist letztlich nichts großartig anderes als einen langen Stahlarm, den man in dieses Schaltauge schraubt.
Genau.
Und dann das Laufrad als Orientierung nimmt.
Genau.
Dass man so abtastet an bestimmten Stellen und dann guckt, dass es sich sozusagen komplett
fluchtet sozusagen, genau,
zum Laufrad verhält. Ich meine, das ist auch gar nicht so teuer.
Ja, ich habe jetzt in meinem Fall eins von Parktool gewählt. Das hat, glaube ich, so knapp 120 Euro gekostet. Also klar, jetzt nicht billig, aber ja, auch das sind so Bauteile, die kannst du ja dein ganzes Mountainbike-Leben benutzen.
Und da ist halt auch die Frage, was kostet es, wenn ich es abgebe und machen lasse?
Genau.
Ne? Ich meine, klar, der Händler, A, freut er sich, B, wird er auch die ganze Schaltung nochmal nachstellen.
Genau.
Wenn es ein vernünftiger Händler, der wird sicherlich nicht nur sagen, habe ich dir gerade gebogen, bitteschön.
Ja.
Sondern das Ganze nochmal nachstellen, den Zug und die Anschläge einstellen und so weiter. Das wird dann vielleicht bei 50 Euro rauskommen. Das heißt, wenn man das zweimal hat machen lassen, dann kann man sich dieses Tool auch selbst kaufen. Wie gesagt, immer, wenn man Spaß daran hat, selbst zu schrauben und nicht von vornherein sagt, boah, das
habe ich keinen Bock drauf, genau.
Ich will das alles nicht. Dann ist das auf jeden Fall was, mit dem man sozusagen auch ja schnell Ergebnisse auch erzielt.
Genau. Aber ich glaube, so langsam müssten das schon die Essentials gewesen sein.
Die wirklichen Basistools haben wir langsam raus. Ne? Genau.
Also ich finde, es gibt da noch viele Sachen, die nice to have sind und einfach praktisch sind. Also ich habe zum Beispiel bei mir in der Toolbox, kann man sich quasi wie so Zahnarztbesteck vorstellen. Das sind die sogenannten Picks von Parktool. Die sind super praktisch, weil man da in so kleinen Öffnungen mit rumfriemeln kann. Gerade wenn man innenverlegte Züge hat, wer schon mal innenverlegte Züge gewechselt hat und auch den Fehler gemacht hat, die komplett rauszuziehen, der kann wahrscheinlich
ein Lied davon singen. Ja.
Genau, nein. Den Fehler machen wir natürlich nicht.
Nein, niemals. Nein,
Quatsch. Dann kriegst du da einen Vogel. Und die haben halt vor allen Dingen so einen kleinen Magneten drin, wo man dann wirklich in diesen Öffnungen drin rumstochern kann. Und jetzt nicht nur bei innenverlegten Zugführungen, so ein kleines Zahnarztwerkzeug, das wirkt Wunder, wie gesagt. Und ja, das durfte bei mir auch nicht fehlen. Deswegen ist es auch ganz oben bei mir in der Toolbox. Weil ich das, alles, was ganz oben angeordnet ist, das benutze ich häufig und oft.
Echt? Ich habe sowas noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe dann irgendeinen Nagel genommen, um darum rumzukratzen.
Aber geht wofür? Auch, klar.
Und dein Zahnarzt hat jetzt keine Werkzeuge mehr?
Nee, mein Zahnarzt hat kein Werkzeug mehr. Nee, ich fand das einfach cool, weil das funktioniert einfach klasse, wenn man da so ein bisschen drin rumstochern kann. Genau, das sind eigentlich auch so oben, wie gesagt, alle Tools, die ich am meisten benutze. Immer schön griffbereit.
Mhm. Jetzt überlege ich noch, wir haben das Thema Laufräder noch gar nicht so richtig gestreift. Frage, ich meine, du hast vorhin auch den Rose-Koffer angesprochen. Das ist ja eine gute Basisausstattung für wenig Geld, für absolute Gelegenheitsschrauberarbeiten. Was ich noch sagen will, das Problem bei so, ich sag mal, so günstigen Koffern ist so ein bisschen, dass die eine Spanne von Fahrradgenerationen abdecken, die gefühlt so von 1900 bis heute geht.
Ja, das stimmt.
Und da viele Sachen dabei sind, die zwar auch super sind, wenn irgendwie die liebe Oma von nebenan irgendwie an ihrem Hollandrad ein
Problem
hat.
Können Sie mal den Reifen wechseln?
Genau. Aber die für ein hochwertiges Mountainbike definitiv nicht unbedingt notwendig sind.
Genau.
Jetzt wäre die Frage, wenn man ist es eigentlich sinnvoll, sich einen Nippelspanner da reinzulegen? Nippelspanner, perverses Wort, ne? Klingt
irgendwie komisch. Klingt irgendwie SM-mäßig angehaucht, nein.
Ja, oder leicht irgendwo juristisch. Oder sollte man eigentlich nur an die Nippel rangehen, wenn man auch einen Zentrierständer? Oh Gott.
Ja. Ja, oi.
Moment. Die Lachentaste, ja. Das ist so ein bisschen die Frage, weil ich meine, man kann ja schnell, in dem Moment, wo man anfängt zu zentrieren, ziehst du das Laufrad ja meist aus der Mitte. Also
genau.
Wenn man schon mal ein Laufrad gebaut hat, ich habe das früher ab und zu gemacht, dann weiß man ja nie was anziehen, ohne es zu lösen auf der entgegenen Seite, immer im gleichen Verhältnis, beziehungsweise nicht im gleichen Verhältnis, sondern die linken, also die inneren Speichen haben ja mehr Zug als die äußeren, dementsprechend muss man das immer so ein bisschen ausbalancieren, aber eigentlich sind diese Nippelspanner ja für jemanden, der keinen Zentrierständer hat, eher so eine Sache wie, ich habe mich auf dem Trail irgendwie auf die Nase gelegt, habe da eine genau, völlige
Acht drin
und muss die noch irgendwie rausholen, damit mein Laufrad noch durch den Hinterbau kommt und ich noch irgendwie nach Hause rollen kann, um es dann wegzuschmeißen.
Ja, ungefähr. Genau. Dafür finde ich, sind die auch sinnvoll. Also ich kann für mich sagen, für mich ist das Laufrad immer so, da will ich mich teilweise nicht rantrauen, weil ich habe schon mal gesehen, wie man das macht, aber ich bin sehr ungeduldiger Mensch und ich denke mir bei solchen Sachen halt einfach, A, das kann man Profis machen lassen, der Händler freut sich, also ich lasse meistens im Winter meine Laufräder zentrieren, wenn es keine Notfälle gibt, weil da haben die eh nicht so viel zu tun und dann tut man da irgendwie, ich sag mal, dem Einzelhandel oder dem Händler noch einen Gefallen, wenn man da ein bisschen Euro in die Kaffeekasse wirft.
So ein bisschen seinen eigenen,
und für mich ist es halt seine eigenen so, Speichen hat, ja, dass du dann da irgendwie auch nochmal ein Spezialwerkzeug brauchst. Und das sind ehrlich gesagt so Sachen, da will ich mich nicht beschäftigen mit. Also das ist genauso, können wir eigentlich gleich rübergehen, zum Fahrwerk. Also ich wüsste, wie man einen Gabel- oder einen Dämpferservice macht, aber da brauchst du irgendwie dann wieder ein Spezialfett, dann dies, dann das, dann jenes, dann hat wieder jeder Gabel Besonderheiten oder braucht einen Spezialschlüssel. Und ich bin dann ganz oft an dem Punkt, wo ich mir sage, wenn ich mir jetzt überlege, ich kaufe mir das ganze Werkzeug und muss mich dann da auch noch mit beschäftigen. Klar, vielen macht das Spaß, verstehe ich auch, die sollen das auch gern weitermachen. Aber für mich ist es dann eher so, boah, dann schicke ich lieber die Gabel ein, lass den Dämpferservice von Profis machen, die den ganzen Tag nichts anderes machen und genau die Gabel mit Vornamen kennen. Und dann weiß ich ganz genau, was funktioniert, als mich da selber ranzutrauen. Aber da ist auch jeder verschieden, glaube
ich. Du brauchst ja auch so eine fast schon Reinraum-Umgebung.
Genau,
ne? Also wenn da zwei Krümelchen reinfallen, ja, ist er auch schon vorbei.
Und so ein da bisschen, sind wir ja halt auch einfach an Punkten. Also ich sag mal, wenn man ambitionierter Mountainbiker ist und irgendwie eine Gabel für, ich sag mal, eine Tüte gesprochen, 1000 Euro hat, dann sollte es meiner Meinung nach nicht irgendwie am 70-Euro-Dämpferservice scheitern. Also ich sag mal, wenn man einen Supersportwagen hat, dann machst du auch nicht den Ölwechsel selber. Dann schickst du das ein, dann lässt du das Profis machen. So ist meine Meinung. Und du weißt, es ist alles Kiki und du verhudelst das da nicht irgendwie.
Wobei ich beim Laufrad eigentlich eher noch sagen, also klar, wenn wir jetzt über Systemlaufräder sprechen, und es gibt immer mehr Systemlaufräder. Ich finde gerade, wie du sagst, im Winter, klar kann man an den Werkstätten auch was Gutes tun, aber ich finde das fast so ein bisschen wie Stricken, ne? Also so sich hinsetzen und irgendwie draußen pfeift der Wind und ich sitze drin und baue mir ein Laufrad. Irgendwie
das ist ja vollkommen in Ordnung. Ne? Also und, da ist ja auch jeder verschieden. Ja, also ich mache das auch total gern zum Entspannen. Ich baue mir dann auch gern mein Rad auf, aber sobald es irgendwie um Laufräder geht oder ums Fahrwerk, sage ich, ne, da bin ich raus. Vielleicht bin ich auch einer, der sich da nicht rantraut. Da oute ich mich ja auch gerne, aber ich weiß nicht. Für mich ist das so, das lasse ich lieber machen, da habe ich nicht noch mehr Spezialwerkzeug rumfliegen.
Vor allen Dingen, das ist ja auch der Punkt. Ja. Ich meine, wenn man es jetzt richtig, richtig gut machen will, dann brauchst du für einen Laufradbau ja A, einen sehr guten Zentrierständer, der nicht nur seitlich zentriert,
sondern
auch mittig zentriert. Du brauchst der kostet, sagen wir mal, 200, 300 Euro.
Ja.
Der ein Tensiometer, also ein Speichenspannungsmesser, kostet, wenn man eine Profiqualität nimmt, auch 400 bis 500 Euro.
Ja, siehst du.
Das heißt, da bist du dann schon mit einem
High-End. Da steigt wahrscheinlich der normale
ambitionierte Schrauber schon auf. Drei Laufradsätze verkaufen.
Oder, ja, was heißt verkaufen? Ich sag mal, wenn, mal in die Tüte gesprochen, wenn für 50 Euro du dein Laufrad zentrieren lassen kannst, da kannst du es aber ziemlich oft zentrieren lassen.
Ja, ja, das
und hast vor allen Dingen nicht mal Stress damit. Du gibst die Dinger ab, holst sie nach einer Woche wieder zu dir zurück und dann ist Ruhe im Karton.
Klar, klar.
Aber gut, wie gesagt, auch das ist ja ein Faszinationsthema. Da gibt es, glaube ich, genug Leute, die sagen, boah, da habe ich richtig Bock drauf, mich damit zu beschäftigen, genau. Wie stricken. Und dann bin ich der Letzte, der sagt...
Oder kochen, ne? Geht ja auch nicht jeder jeden Abend essen.
Dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, bist du bescheuert, warum kaufst du dir jetzt so ein Ding? Also jeder, wie er da lustig drauf ist.
Okay, wir haben Basics schon ziemlich viele jetzt zusammen, wissen auch, dass irgendwie, was sozusagen die nicht Basics sind, die jetzt nicht jeder unbedingt machen will, der irgendwie Schrauberfreak sein oder werden will. Bremse entlüften hat man noch gar nicht. Mhm. Wie sieht's denn damit aus? Sollte das jeder tun oder ist das eigentlich auch schon wieder... Das ist so irgendwie eine Grauzone, das ist irgendwie in der Mitte, würde ich sagen. Ne?
Ich finde, es ist halt, man sollte immer bedenken, dass die Bremse halt ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist und du ein Problem hast, wenn die nicht mehr funktioniert. Ich meine, wenn eine Schaltung nicht mehr schaltet, ist es doof, aber da stürzt jetzt in dem Sinne. Klar, da kann es mal passieren, dass du dir die Kette verklemmt oder so, kann auch brenzlig werden, aber das merkst du ja im Regelfall vorher. Aber bei einer Bremse, wenn du da ins Leere greifst, dann hast du halt im Normalfall ein großes Problem.
Wobei man hat ja immer zwei, ne?
Ja, aber wenn du beide Scheiße entlüftet hast oder dich irgendwie vertan hast, dann hast du gar keine mehr. Und ich glaube, Rücktritt gibt es ja jetzt auch nicht so viel am Mountainbike, sprich,
nicht so,
dann wird es halt kritisch. Und deswegen finde ich da, ist es so ein bisschen Herantastsache. Also ich finde, man kann sich damit schon beschäftigen, wenn man ja mit kleineren Sachen angefangen hat. Also für mich muss ich persönlich sagen, dass ich mich lange nicht ans Entlüften herangetraut habe. Und ja, jetzt das so seit 2-3 Jahren mache und das dann irgendwie auch geklappt hat. Aber das war halt so, es ist wie wenn man so eine Treppe hinaufsteigt. Erstmal baust du nur deinen Lenker an und wieder ab oder einen Sattel, da kannst du auch nicht so viel falsch machen und dann nietest du mal eine Kette auf und irgendwo später auf einer Stufe kommt dann so, jetzt entlüfte ich das erste Mal meine Bremse. Und aber auch da seid ihr alle Hobbyschrauber da draußen auch eingeladen, bei uns auf der Website vorbeizuschauen. Wir haben eigentlich für mehr oder weniger jeden Schritt am Bike Anleitungen und Werkstattpublikationen, wo man da wirklich Schritt für Schritt auch durchkommt. Und so habe ich es tatsächlich dann auch gemacht, bevor ich hier gearbeitet habe. Ich habe mir das Heft genommen, habe angefangen und dann hat das mehr oder weniger auch gut geklappt.
Und ich meine, die meisten Leute fahren ja Shimano, SRAM oder Magura-Bremsen wahrscheinlich.
Genau, die sind am verbreitesten.
Genau, und da ist der Entlüftungsvorgang ja auch mehr oder weniger sehr ähnlich.
Ja, da hat jeder so seine Eigenheiten, wie man dann irgendwie mal einen Hebel verstellen muss, wo man auf welche Schraube man öffnen muss. Klar, die haben verschiedene Bremsflüssigkeiten, ne? Also da gibt es ja Mineralöl und dort.
Bitte nicht mischen.
Genau, ja. Bitte nicht mischen, geht da hinten los. klar, das sind halt alles so Punkte, aber wenn man sich, wie gesagt, damit beschäftigt und da Bock drauf hat, dann ist das, glaube ich, auch ein Prozess, den man auf eine Reihe bekommt. Gibt halt klar immer so goldene Regeln, wenn man die befolgt. Also irgendwie, dass man auf jeden Fall die Belege rausnehmen sollte und dann halt irgendwie auch einen Kolben dazwischen, also den Kolben sichert, dass du nicht beim Entlüften da lustig die ganzen Kolben rausdrückst. Da gibt es ja auch die wildesten Geschichten.
Ja, wir könnten auch Schrauberweisheiten.
Ja, ne? Genau.
Ich meine, nach Fest kommt ab, ist so, ja, kennt, glaube ich, jeder. Genau. Was man auf jeden Fall auch sagen müsste, haben wir alles schon gesehen, leider, quietschende Bremsen bitte nicht ölen.
Nee, ist auch nicht so gut.
Das haben wir tatsächlich schon mal...
Das sagt man immer so als Scherz.
Eine Leseranfrage gehabt, mal, ja, aber irgendwie habe ich die geölt, jetzt quietscht sie nicht mehr, aber sie bremst auch nicht
aber
mehr.
Aber da hätte auch das richtige Werkzeug nichts gebracht.
Nee.
Das ist halt Fehlanwendung. Ja. Aber ja, also ich glaube, wenn man will, kauft man sich so ein Entlüftungsset. Da gibt es halt auch ganz coole Universelle. Das habe ich auch in meinem Koffer von Jaguar. Da muss man sich festlegen, ob man halt eine SRAM-Bremse hat mit Dot oder halt eine Mineralölbremse wie Magura oder Shimano. Und dann sind da die wichtigsten Anschlüsse drin. Und damit ist man dann, ja, da braucht man noch Bremsflüssigkeit und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit dem Entlüftungsprozess. Und das funktioniert kiki, also das macht richtig Spaß.
Kiki. Was definitiv nicht Basisausstattung ist, was ich aber extrem hilfreich finde, ist eine Ratsche. Also ein Schlüssel, in dem man Bit-Tools reinstecken kann, damit man, wenn man in einem Bereich ist, wo man nicht gut rankommt, nicht immer wieder den Schlüssel neu ansetzen muss. Sondern man drückt den einmal rein, macht rack, 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 rack und das Ding ist dann drin. Dann im Idealfall mit dem Drehmomentschlüssel nach
genau,
setzen und das aufs entsprechende Drehmoment anziehen. Aber das finde ich zum Beispiel ist.
Das ist super. Das ist deswegen, enorm hilfreich. Das ist auch mein Lieblingstool in meinem Koffer. Das ist auch ganz oben im obersten Bereich. Das ist von Vera, der Kraftform Kompakt. Sieht eigentlich aus wie so.
Wie heißt der Kraft?
Kraftform Kompakt.
Tolles Wort.
Toll, ne?
Toller Name. Auch immer,
ja. Tolle Name. Zyklop und hast du nicht gesehen? Also die lassen sich da was einfallen. Die Jungs in Wuppertal sitzen die, glaube ich.
Stimmt,
das ja. Sieht letztendlich aus wie ein normaler Schraubendreher, ist aber eine Ratsche drin, total klasse. Und oben im Griff hat man noch so einen kleinen Bithalter, also da sind ganz viele Bits drin und das ist schön aufgeräumt. Genau, ist oben in der rechten Seite in meinem Koffer, das Ding liebe ich, da mache ich gefühlt alles mit. Und dann habe ich noch ein normales Bitset mit der klassischen Ratsche, da sind dann so die ganzen anderen Dinge drin und da kannst du wirklich fast alles mitmachen.
Was ist das unnötigste Tool, was du hier in deinem Koffer hast?
Das unnötigste
Tool. Gibt es das für dich überhaupt?
Das ist relativ wahrscheinlich, ich wollte es reinbauen als kleines Gimmick, das ist so ein Mini-Kompressor. Der wird mit Batterie betrieben.
Wie groß ist der?
Ah, der ist vielleicht so, 10x10 Zentimeter, macht ein Mordsradau, super lautes Ding, wird auch voll heiß, aber ich hatte halt keine Lust, das Ding steht bei mir tatsächlich im Wohnzimmer, meine Toolbox. Wenn die zugeklappt ist, sieht es halt aus wie ein Waffenkoffer, macht jetzt auch nicht so richtig schön wohnliche Atmosphäre, deswegen ist die halt offen, dafür sieht es dann aus wie in der Fahrradwerkstatt in meinem Wohnzimmer. Und da will ich einfach keine Standpumpe stehen haben und deswegen habe ich diesen Kompressor. Meine Nachbarn lieben ihn, glaube ich.
Aber es gibt doch schöne Standpumpen mit Holzgriff und
so. Habe ich tatsächlich auch, die legendäre Rennkompressor von SKS, die glaube ich jeder Radsportler schon mal irgendwie besessen hat oder besessen haben sollte. Oder
schon mal in der Hand hatte.
Oder in der Hand hatte, die quasi in jedem Shop steht.
Genau.
Und seit 60 Jahren funktioniert.
Wir hatten die früher auch bei uns in der Fahrradwerkstatt und die hat tatsächlich einfach nur den Schlauch, den musste man so alle 3 Jahre aus oder alle 2 Jahre austauschen. Das Ding war irgendwie, von vor dem Krieg so ungefähr.
Nee, aber das ist halt so ein Ding, diesen Mini-Kompressor, der müsste jetzt nicht unbedingt in der Toolbox sein, stimmt, aber er hat es da reingeschafft.
Standpumpe,
braucht man auch.
Genau. Standpumpe haben wir eigentlich.
Obwohl es viele banale Sachen sind, wo man erst denkt, die braucht man unbedingt. Wir hatten es, glaube ich, neulich mal von Jimmy. Ich glaube, so ein Montageständer ist total praktisch, aber gehört für mich nicht zu den Essentials. Also es macht alles viel einfacher zum Schrauben. Aber ich finde, wenn man so anfängt und erstmal knappes Budget hat, ist das eine Sache, die ich jetzt nicht als allererstes kaufen will. Also nicht
vom Innoset. Nee, also ich meine, wofür braucht man sie unbedingt, wenn man in einer moderaten Arbeitshöhe erstmal arbeiten will und nicht die ganze Zeit auf dem Boden rumwurschteln, wenn man sich nicht die ganze Zeit bücken will.
Ja.
Dann, wenn man was an der Gabel irgendwie macht, beziehungsweise auf jeden Fall klar zum Schaltung einstellen.
Ja, Schaltung einstellen, klar.
So. Wobei zum Schaltung einstellen ich mir früher mal beholfen habe als Student noch, ich habe das Ding einfach umgedreht.
Ja.
Dann stellt man irgendwann fest, dass sich die Schaltung auf dem Kopf ein bisschen anders verhält, als wenn sie dann normal hängt. Sozusagen. Das liegt auch nicht nur bei Fullies, es geht nicht um den negativen
Federweg. Schwerkraft, ne?
Das ist, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, warum es so ist, aber es kann dir passieren, dass so eine Schaltung, die auf dem Kopf hervorragend läuft, du drehst die um, willst losfahren und irgendwie, die läuft dann auch, aber die läuft nicht mehr so geschmeidig.
Ja, wobei, das hast du ja immer so ein bisschen, ich finde auch, wenn man mit dem Körpergewicht draufsetzt, ist es ja auch manchmal noch ein bisschen Nuancen, kommt drauf an, wie, was du für einen leichten, weichen Rahmen hast, dass sich das auch immer nochmal leicht ein bisschen verzieht. Also das.
Willst du damit sagen, dass ich.
Nein, das ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist es so, dass ich schon öfter meine Schaltung perfekt eingestellt habe auf dem Montageständer, da bin ich gefahren, hab mir gedacht, das läuft ja wie ein Sack Nüsse hier, also so schlimm auch nicht, aber hat dann irgendwo doch noch gerattert, das ging dann über Zugspannung, klar, aber kann schon mal vorkommen. Aber das sind, also das ist auf jeden Fall.
Also eine Standpumpe ist ja in dem Sinne dann auch nicht unbedingt absolut notwendig, aber sie erleichtert es halt enorm.
Ja, natürlich. Also ich hatte mal eine Überbrückungszeit, da habe ich mal für 2 Wochen in einer anderen Stadt gelebt und hatte nur so eine Minipumpe dabei. Ich habe halt einen Vogel gekriegt. Weil wenn du, ich meine, vor jeder Fahrt kontrollierst du nochmal deinen Reifendruck. Und wenn du da irgendwie mit so einer Mini-Pumpe, dann reißt du vor allen Dingen manchmal noch das Ventil irgendwie mit ab, wo du halt irgendwie sagst, Alter, ich krieg hier gleich komplett einen Wolf. Also das gehört für mich auch dazu. Aber ja, es gibt halt immer so Gadgets und Tools, die muss man jetzt nicht unbedingt haben. Was eins meiner Lieblingstools tatsächlich ist, das ist bei mir außen untergebracht, das ist auch von Abbey Bike Tools aus den Staaten. Das ist so ein kleines Richtwerkzeug für Bremsscheiben. Da kann man auch super mit die Bremsbeläge auseinanderdrücken, wenn man da irgendwie gerade zugange ist oder die Bremse entlüftet hat oder die neue eingebaut hat. Aber das allerwichtigste Tool ist natürlich, ja, der Flaschenöffner, ne? Weil ich bin meistens einer, gerade wenn meine Jungs da sind, dann mache ich mir gerne mal natürlich ein alkoholfreies Bier auf. Man will ja Sportler bleiben. Ja. Aber das gehört für mich einfach dazu, noch ein kaltes Pilz und dann wird ein bisschen geschnackt und die Welt ist in Ordnung.
Wir haben alles abgegrast, ne? Also die Basics haben wir sowieso. Wir haben irgendwie im Bus ein paar Schrauben, beziehungsweise Schraubendreher, wobei ich mir echt gar nicht mehr so sicher bin, ob man die wirklich dringend braucht. Ich glaube, also bei den neueren Shimano-Schaltungen ist das, glaube ich, alles 2 mm Inbus. Da gibt es
auch vorne. Genau, SRAM auch.
Ja.
Also was ich, glaube ich, noch dazu sagen würde, das ist jetzt nicht unbedingt Werkstattbedarf, aber ich finde, man muss gewisse Ersatzteile vom Fahrrad da haben. Also einmal ein Satz Bremsbeläge, auf jeden Fall. Eine Kette Züge sollte man immer liegen haben.
Ja,
Züge, Reifen vielleicht auch, ne? Weil wie schnell fährt man sich mal einen Reifen
kaputt? Ein Ersatzmantel muss man haben.
Ja, genau. Ja. Also das ist jetzt in dem Sinne kein Werkzeug, aber das macht es um Welten einfacher. Also wie oft, man kennt es, glaube ich, bist du Samstagabend mit deinen Jungs unterwegs, auf Trailtour, willst morgen eigentlich auch noch eine Runde fahren, dann fährst du den Reifen kaputt und dann geht's los. Dann rufst du deine Jungs an, dann haben die eine andere Reifengröße.
Das kommt dann in dem Podcast, ich packe meine Koffer.
Und nehme mit.
Genau, das ist nämlich für mich auch ein wunderschönes Thema. Was brauche ich bei einem Bike-Urlaub, je nachdem wie lang der ist. Von mir aus irgendwie 4-5 Tage oder ein verlängertes Wochenende. Was muss ich da mitnehmen?
Das schon mal als Ausblick.
Da habe ich zum Beispiel habe ich immer eine Bremse dabei, eine Ersatzbremse, weil ich keinen Bock habe, was zu entlüften. Und wenn ich in den Alpen irgendwie 3000 Meter runterfahre und stelle fest, meine Bremse tut nicht mehr, dann packe ich mir eine andere dran.
Aber ja, das ist als Teaser für unseren kommenden Podcast.
Genau.
Da hast du schon mal einen guten
Vorblick gemacht. Ich würde sagen, wie gesagt, also du hast hier noch einen Hammer. Einen Hammer sollte man irgendwie da haben. Dann bitte aber einen Schonhammer verwenden, mit dem man Kunststoffteile auch mal schonend irgendwo rein oder rausklopfen kann, oder auch mit Carbon jetzt keine Schwierigkeiten bekommen. Wenn man jetzt einen richtigen Metallhammer nimmt, dann kann man natürlich auch was dazwischen legen. Was mir noch aufgefallen ist, dass viele von den größeren Koffern, zum Beispiel Topheak, die Prepstation oder von Birzmann gibt es auch einen sehr gut ausgestatteten
Werkzeugkoffer.
Genau. Dass die zwar Werkzeug zum Gabelschaft kürzen und auch zum Kralle einschlagen haben, aber nichts, um den Gabelkonus aufzuschlagen, also den Steuersatzkonus. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, das ist ein echtes Werkstatttool eigentlich.
Ne? Ja,
das ist ein riesiges Rohr.
Viech.
Mit einem
so eine Wuchtbrumme.
Das ist wie ein Stahlrohr, sieht aus wie ein Granatwerfer. Yeah. Wie eine Panzerfaust so ungefähr. Und unten ist dann so ein Aluminiumkragen, der möglichst viele Durchmesser abdecken soll und um dann einen entsprechend fragilen Aluminiumkonus auf den Gabelschaft und den entsprechenden Sitz an der Gabel dann zu treiben, ohne dass der kaputt geht und dann zermatscht dabei. Was ganz gut funktioniert, ist, sich einfach ein Stück Fichtenholz zu nehmen, also so eine.
Jetzt kommen hier die Lifehacks
mit. So Dachlatte. Ja, wirklich einfach so Dachlatte.
Ja.
So ganz, so einfach so ein Stück, weiß nicht, 15 Zentimeter lang. Wenn man einen Montageständer hat, klemmt man einfach den Gabelschaft irgendwie ein.
Und dann
oder man
haut
lässt,
man sauber drauf.
Oder ich habe es auch schon einhändig gemacht und man klopft den einfach ringsum.
Genau, so habe ich mir auch mal
behalten. Kreisförmig da drauf. Irgendwann macht es dann Patsch und dann weiß man, jetzt sitzt er. Dann guckt man nochmal gegen das Licht, ob er auch wirklich, wirklich sauber sitzt. Und so kann man sich dieses super spezielle Tool irgendwie ersparen. Ja, wahrscheinlich kann man auch einfach ein Abwasserrohr nehmen und
damit
drauf
kloppen. Wenn der Durchmesser passt, sollte das kein Problem sein. Müsste ja dann 1,5 Zoll quasi sein.
Es gibt garantiert da draußen total viele Mountainbiker, die handwerkliche Berufe ausüben, wie, weiß ich nicht, die entweder im Haus viel reparieren oder die irgendwie vielleicht tatsächlich irgendwelche Installationsarbeiten machen, die jetzt sagen, ey, das passt mit dem und dem Ding, habe ich mir mal was gebastelt. Wenn ihr uns das schreiben wollt, gerne an podcast@mountainbike-magazin.de, da haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, könnt ihr uns auch Feedback geben, zu unserem Podcast, wenn euch der gefällt oder auch nicht gefällt und ihr euch denkt, was labern diese beiden Typen da
für, ja, die haben auf jeden Fall zwei linke Hände.
Genau, ja. Dann lasst es uns wissen, schickt uns euer Feedback oder vielleicht auch Anregungen, was ihr gerne mal diskutiert haben wolltet bei uns. Ich würde sagen, soweit haben wir es, oder?
Ja, genau. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mal Feedback zu meiner Box gibt, ob ihr die feiert oder ob ihr sagt, der Hoffmann hat komplett eine Meinung.
Du hast vorhin nochmal die E-Mail-Adresse genannt, die war ein bisschen zu schnell. Das war mountainbike-magazin.de/DIY-toolbox.
DIY,
also DIY.
Ja, genau, DIY. Genau, dort findet ihr, wie gesagt, die Videos und meine Toolbox nochmal im Detail, wo ich jeden Layer, also jede Ebene, auch nochmal ihr reinschauen könnt, was ich da alles reingebaut habe in dieses Monstrum.
Und das gibt's auch im Heft.
Genau, das ist im nächsten Heft ab Anfang Oktober dann
in am Kiosk. Ausgabe 11 November.
Genau,
Ausgabe. Ja. Alles klar, super. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast hier direkt auf der Seite, wenn ihr wollt. Wir hoffen mal, dass ihr wollt. Kauft unser Magazin am Kiosk natürlich. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Und bleibt dabei und nicht vergessen, alles ist fahrbar.
Dankeschön, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.